So, Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gannikus News Folge 0 nach der FIBO sozusagen. Mein erster Besuch seit 2019 tatsächlich und dementsprechend hat sich schon ein bisschen was verändert. An der Stelle vielen Dank an alle, die Fotos wollten und mich angesprochen haben, um kurz miteinander zu quatschen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, auch wenn ich nur am Samstag da war. Es ist ja so, dass ich FIBO bisher nur kannte, ohne eine Rolle in der Öffentlichkeit zu haben. Und aus dem Grund war es etwas seltsam, aber natürlich trotzdem auch sehr schön, euch alle mal kennengelernt zu haben. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich wollte euch zu Beginn noch ganz kurz an die angepassten Whey- und Kreatinpreise erinnern, falls ihr es vergessen oder verpasst haben solltet. Nicht jeder schaut bzw. hört ja immer alles, was auch absolut in Ordnung so ist. Mit dem Code News bekommt ihr zum einen obligatorische 10% Rabatt auf alles. Das gilt dauerhaft. Mit den verbesserten Preisen bei Verum Whey, Crea Basic, also Kreatin Monohydrat und Crea Beta Stack, sprich der Mischung aus Kreatin Monohydrat und Beta-Alanin, ergeben sich da aber besonders attraktive Preise für euch. Sprich 22,50 Euro pro Kilo Verum Whey Konzentrat, 13,50 Euro für die 500 Gramm Dose Kreatin plus 15,29 Euro für die 500 Gramm Dose Crea Beta Stack. Zuschlagen könnt ihr wie immer auf gannikus-shop.com. Also falls ihr was braucht, einfach den Code News an der Kasse benutzen. Damit unterstützt ihr das Format und selbstverständlich auch das Projekt ganz allgemein. Support ist kein Mord, hat mal jemand gesagt. Irgendwie plakativ, aber gleichzeitig auch zu 100% korrekt. Wie dem auch sei, wir starten ins erste Thema. Los geht's heute mit dem Profi-Wettkampf vom vergangenen Wochenende und zwar wurde die Detroit Pro ausgetragen. Fuad Abiad war da Mitveranstalter bzw. Promoter und ich würde behaupten, das hat man auch gesehen, vor allem an der Aufmachung, die Bühne und damit die Athleten waren wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Licht war super, Hintergrund war super, weil nicht wie sonst immer diese riesigen Leinwände mit animierter Werbung drauf installiert waren. Die haben das ganz puristisch gemacht mit einem schwarzen Vorhang, was natürlich den Teilnehmern zugute kam. Schade in dem Fall war, dass das Line-Up jetzt nicht mit Hochkarätern geglänzt hat. Da hat man mal so gute Voraussetzungen und keiner ist am Start. Das ist irgendwie traurig. Naja, gewonnen hat auf jeden Fall Martin Fitzwater vor Good Vito. Dritter wurde Ronald Gordon, den ich bisher nur so halb auf dem Schirm hatte, wenn überhaupt. Auf Platz 4 kam dann Justin Rodriguez, gefolgt von Gabriel Garipay und Harry Harris. Und das war's dann auch schon. Also wer sich jetzt fragt, wer die letzten beiden waren, keine Ahnung, geht mir dementsprechend genauso. Da hätte schon noch der eine oder andere größere Name reinjumpen können. Cool fand ich die drei Special Prizes, die vergeben wurden, in Anlehnung an drei verstorbene Persönlichkeiten der Bodybuilding-Szene. Einmal der John Meadows Most Shredded Award für Ronald Gordon, dann der Cedric McMillan Best Poser Award für Martin Fitzwater und noch der Luke Sandow Most Muscular Award für Good Vito in dem Fall. Die Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, wie korrekt waren die Ergebnisse und wie wurde gejudged? Zu 99% liegen die Judges innerhalb der IFBB Pro League richtig. Das sagt jedenfalls Steve Weinberger, seines Zeichens Head Judge. Und da würde mich wirklich interessieren, wie ihr das seht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Wahrscheinlichkeiten wie 99,9% haltet. Finde ich immer schwierig. Fakt ist, das Ganze war zumindest im Pre-Judging eine sogenannte One-Point-Decision. Anders gesagt, es war sehr knapp. Im Finale hat dann Martin Fitzwater nach Auffassung der Kampfrichter klar dominiert. Da war er auch stark verbessert im Vergleich zur Vorwahl. Ich habe jetzt eben nur Bilder und Videos gesehen, aber demnach war ich tatsächlich eher bei Good Vito als bei Martin Fitzwater. Allgemein fand ich Good Vito besser in Form und imposanter, während ich einem Martin Fitzwater ehrlich gesagt nicht ganz so viel abgewinnen kann. Den Hype bzw. die Vorschusslorbeeren habe ich noch nicht abschließend verstanden, aber Geschmack ist ja bekanntlich verschieden. Ich stelle mir halt die Frage, was ein Good Vito am Ende falsch gemacht hat. Du gewinnst als Special Prize den Most Muscular Award. Bist eigentlich Prejudging und Finale zusammengerechnet besser in Form, vielleicht ein bisschen flach und verlierst dann den Wettkampf. Wegen der Linie oder was ist das Argument? Ist mir schon bewusst, zählt auch mit rein, aber wir sind halt in der offenen Klasse und Vito ist von der Linie auch nicht maximal hässlich. Würde für mich bedeuten, in diesem Duell gewinnt er als muskulöserer Athlet mit besserer Form und trotzdem solider Linie. Habe ich vielleicht exklusiv die Meinung? Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ihr weiter vorne gesehen habt. Mittlerweile habe ich auch das Erklärvideo von Tyler Mannion gesehen, aber so wirklich wird da dieses Mal kein Schuh draus für mich. Ist das erste Mal irgendwie, dass ich den Eindruck habe, man würde das Ganze zu Recht argumentieren wollen.
Willst du deine Gains und deine Performance im Gym aufs nächste Level bringen? Wenn sich das gut anhört, dann helfen wir dir im Gynikus Coaching dabei, genau das zu erreichen. Wir erstellen einen Trainings- und Ernährungsplan, der auf deine Bedürfnisse angepasst ist und betreuen dich in einem echten 24/7 erreichbaren Coaching. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung, dort kannst du ein Erstgespräch mit mir buchen. Wir tauschen uns ganz unverbindlich über deine Situation aus, besprechen deine Ziele und schauen, wie wir dich bestmöglich unterstützen können.
Wir kommen von Profi-Bodybuilding zu Profi-Bodybuilding. An der Stelle geht es um die Anzahl der Pro-Cards, die von der NPC bzw. von der IFBB Pro League im letzten Jahr vergeben wurde. 1447 waren das in Summe. Und das hat mich schon etwas überrascht, weil das sind ja nur die Neuprofis. Bestehende IFBB-Pros gibt es logischerweise auch noch. Mehr oder weniger selbsterklärend ist, dass die meisten Pro-Cards in den USA zustande kommen. 752 Profilizenzen wurden dort vergeben im Jahr 2023. Da sind Kanada, Mexiko und die Bahamas aber noch nicht mal eingerechnet. Afrika beispielsweise hat im Vergleich nur 18 Pro-Cards vergeben. Australien zum Beispiel 23. Gehen wir nach Europa, sehen wir immerhin noch 302 Pro-Cards, davon die meisten in Italien, gefolgt von Spanien und Portugal. Deckt sich eigentlich auch mit den Ländern, wo gefühlt die meisten Wettkämpfe eben stattfinden. Es gibt ja immer wieder die Kritik, dass es heutzutage viel einfacher ist, Profi im Bodybuilding zu werden. Würde ich auch teilweise so mitgehen. Früher musstest du entweder die WM gewinnen oder vom Verband vorgeschlagen werden. Letzteres war beispielsweise bei Steve Bentin der Fall. Dennis Wolf ist noch Weltmeister geworden und bevor es jetzt die ganzen Pro-Qualifier gab, hatte man halt die Möglichkeit, bei der Arnold Classic Amateur oder beim Mr. Olympia Amateur die Pro-Card zu holen. Da sind die Möglichkeiten heutzutage schon vielfältiger, definitiv. Ich finde also schon, dass es einfacher ist, sich die Pro-Card zu holen, aber unterm Strich bringt einem das eben nur den Titel. Die Spreu vom Weizen trennt sich dann im Profizirkus, wo man sich erstmal durchsetzen muss, was wiederum den wenigsten gelingt. Deshalb sind die Profi-Wettkämpfe auch bei weitem nicht so gut besetzt, wie man es erwarten würde, wenn man sich solche Zahlen anschaut. Ihr müsst euch immer vor Augen führen, dass diese größere Menge an Pro-Qualifiern und Regionals am Ende einfach sehr viel mehr Geld einspielt, als es davor der Fall war. Die Amateure zahlen mit ihren Startgebühren auch mehr oder weniger die angeschlossenen Pro-Shows, weil dort gibt es keine Startgebühren, sondern es werden stattdessen noch Preisgelder verteilt. Hinzu kommt, was man nicht vergessen darf, jede Pro-Card muss einmal im Jahr neu beantragt und neu bezahlt werden. Das machen ja viele auch, weil wenn man schon mal Profi ist, will man das Pappding ja auch haben und im übertragenen Sinne aufs Instagram-Profil tackern. Wer will das jetzt verurteilen? Ich nicht, gehört halt mit dazu. Da kommt schon was an Geld zusammen für NPC und Pro League, weil eins ist ja auch klar, wenn du einen Wettkampf veranstalten möchtest, musst du das Ganze drumherum meistens mitbuchen, selbst wenn du es nicht möchtest. Marken- und Logorechte sind da ein Faktor, Judges, Officials, Fotografen, man kann sich das so ein bisschen wie ein Franchise-Modell vorstellen eigentlich. Da darfst du in deine Subway-Filiale auch keine IKEA-Stühle oder Lampen reinpacken. Das wird alles von oben vorgegeben und mit entsprechenden Preisen versehen. Ich wollte euch das nur mal ins richtige Verhältnis setzen, weil wenn man es kurz und bündig auf den Punkt bringen möchte, haben NPC und Pro League da ganz einfach eine Gelddruckmaschine konstruiert. Rechnet man das mal zusammen, 1000 neue Profis zahlen dieses Jahr ihre Pro-Card mit einer Gebühr von, ja, keine Ahnung, 200 Euro. Das sind mal kurz 200.000 Euro, die es im Vorjahr nicht gab. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Obwohl wir gerade die Detroit Pro thematisiert haben, sprich den aktuellsten Wettkampf, müssen wir tatsächlich nochmal einen kleinen Sprung weiter zurück machen. Und da landen wir bei der Arnold Classic South America. Tonio Burton wurde da Zweiter hinter Rafael Brandão und war mit dem Ergebnis augenscheinlich nicht ganz so zufrieden. Gegipfelt ist das Ganze in einem kleinen Instagram-Streit, bei dem beide, also sowohl Tonio als auch Rafa, mit Anschuldigungen und Fronts sich nicht zurückgehalten haben. Angefangen hat der Streit damit, dass Tonio meinte, mit Judges wie Tyler Mannion und Steve Weinberger hätte Rafa die Show nicht gewonnen, weil Rafa nicht gut genug in Form war und sogar Knoten im Gluteus hatte. Wir hören daraus, es gab in Brasilien andere Judges und das macht Tonio seinem Konkurrenten auch zum Vorwurf, nämlich dass er in allen Belangen auch Backstage hofiert und bevorteilt wurde. Die Antwort von Rafa hat dann nicht lange auf sich warten lassen und man muss sagen, die hat gesessen und kam insgesamt sehr solide formuliert rüber, selbst auf Englisch. Unter anderem war es wohl so, dass Tonio im Privatgym von Rafa trainieren durfte, obwohl beide ja im Endeffekt keine Freunde, sondern Konkurrenten sind. Tonio hat dann anscheinend in Unterwäsche trainiert und die Toilette verstopft. In Bezug auf die Sonderbehandlung in Brasilien sagt Rafa, dass er selbstverständlich als Einheimischer viele Freunde dort hat, Tonio aber unterm Strich mehr Leute dabei hatte und beide auf einem Handtuch auf demselben Boden lagen. Insgesamt ist das Judging laut Rafa, und da hat er recht, die Sache der Judges, und wenn Tonio das anbringt, beleidigt er nicht Rafa, sondern die Kampfrichter, die darauf geschult sind, solche Wettkämpfe zu werten. Es war, wie Rafa sagt, schlussendlich so, dass Tonios ach so tolles Paket nicht ausgereicht hat, um ihn zu schlagen. Abschließend hält Rafa dann fest, dass er Backstage nicht mit dem Fokus rumlaufen würde, sich mit anderen Athleten anzufreunden, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ich finde es ja immer spannend, wenn ein bisschen Würze drin ist, aber als Fazit bleibt stehen, Rafa ist qualifiziert für den Mr. Olympia, Tonio nicht. Der muss jetzt unter anderem gegen Nick Walker in New York antreten und das wird auf jeden Fall nicht einfacher als in Brasilien. Ich glaube, das kann man sagen. Freunde, es geht sofort weiter für euch mit den Gannikus News. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mit dem Code NEWS spart ihr 10% auf alle unsere Supplements im Gannikus Shop. Bedeutet, ihr bekommt immer den besten Kurs auf Top-Produkte und unterstützt außerdem noch ganz automatisch dieses Format hier. Unser nächstes und zugleich letztes Thema auf der Liste ist Mike Sommerfeld. Der war zu Gast bei Erdem Dül und hat unter anderem sehr transparent über seinen Stack gesprochen für den Mr. Olympia. Mike kann jetzt Stand heute 3 Teilnahmen beim Olympia vorweisen, 21, 22 und 23. Beim ersten Mal war es der 7. Platz, beim zweiten Mal der 5. Platz und beim dritten Mal vor ein paar Monaten jetzt der 8. Platz. Braucht man in dem Fall nicht lang drüber diskutieren. Der 5. beim Olympia 2022 war das bislang beste Ergebnis und daran will er anknüpfen, muss er auch, weil die Classic Physik ist mittlerweile so stark besetzt, dass jeder Ausrutscher, wenn man das so nennen möchte, einen halt sehr stark zurückwerfen kann. Teilweise auch irreversibel, also ohne Möglichkeit nochmal vorne mitspielen zu können, einfach weil so viele Athleten nachkommen. Es reicht da auch manchmal gar nicht zu starten und aus dem Sichtfeld zu verschwinden, um an Boden zu verlieren. Deshalb Ausrutscher in Anführungszeichen. Ja, Mike Sommerfelds Stoffstack für seine bislang beste Olympiaplatzierung war mit 300 Milligramm Testosteron-Propionat, 200 Milligramm Trosta und 200 Milligramm Tren pro Woche recht überschaubar. 4 Einheiten HGH und zum Schluss noch ein bisschen Klen kam dazu. Jetzt in Vorbereitung auf die Saison hat Mike genommen 325 Milligramm Testo, 200 Milligramm Primo und 200 Milligramm Deka, ergänzt mit zeitweise bis zu 8 Einheiten HGH und jeweils bis zu 4 Einheiten Insulin Pre- und Post-Workout. Könnt ihr selbst mal in die Kommentare schreiben, wie sich das für euch anhört. Fakt ist, Mike ist aufgrund seiner gesundheitlichen Vorbelastung nicht in der Lage, Unmengen an PEDs zu fahren und in der Hinsicht mit seinen Konkurrenten dasselbe Spiel zu spielen. Allein die 8 Einheiten Wachs haben wohl zum Teil derartige Probleme verursacht, dass er die Menge wieder runterschrauben musste. Fakt ist aber auch, dass Mike offensichtlich so viel gar nicht braucht. Und was wir auch mal irgendwie ansprechen müssen, ist dieses Gerücht, Mike wäre dort, wo er ist, mit diesen geringen Mengen hingekommen. Also man muss dazu sagen, ich bin nicht dabei, wenn die Jungs sich ihre PEDs einverleiben. Deshalb ist das eher alles nur Spekulation und sozusagen Wiedergabe von deren Aussagen. Es ist aber, glaube ich, niemand böse, wenn man mal in den Raum stellt, dass auch Mike Sommerfeld in seiner Karriere die Büchse der Pandora mal ein bisschen weiter aufgemacht hat als heutzutage. Mike hatte ja auch mal andere Ambitionen, beispielsweise einen Wechsel in die offene Klasse, beziehungsweise sich eben dort zu behaupten mit Zwischenetappe 2.12. Da werden natürlich andere Geschütze aufgefahren und wenn du dann aber die Entscheidung triffst, in der Classic mit Gewichtslimit zu starten, verändern sich logischerweise auch die Pläne und Herangehensweisen, einfach weil man nicht unendlich wachsen kann und darf. Ziel bleibt auf jeden Fall weiterhin der Olympiatitel und sollte sein Blutbild 4 bis 6 Weeks out gut aussehen, will er dieses Jahr wohl erstmals die Bombe zünden. Kann man mit Sicherheit gespannt sein, weil Mike mit so 5 bis 7 Kilo mehr bei entsprechender Form, das wird definitiv gefährlich. Schreibt gerne auch in dem Bezug eure Meinung in die Kommentare. Was glaubt ihr? Wird Mike dieses Jahr wieder ins Finale kommen und sich gegebenenfalls sogar besser als Rang 5 platzieren? Und in diesem Sinne war es das auch schon mit den Gannikus News für diese Woche. Viel mehr gab es echt nicht zu berichten und ich will euch jetzt auch nicht vollquatschen, nur um euch vollgequatscht zu haben. Die Namen der Protagonisten werden bei uns auch weiterhin richtig ausgesprochen. Vorbereitung gibt es auch immer. Also wir machen nicht nur die Kamera an und hoffen, dass heute ein guter Tag ist und bitte keine so schwierigen Namen dran sind. Deshalb ist es manchmal ein bisschen schneller durch, mit mehr Inhalt als bei anderen News-Sendungen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer nur das Beste, macht's gut und auf Wiedersehen.